Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Die aktuellen Vorfälle auf Sylt, wo junge Leute rassistische Parolen zum Lied L'amour toujours von Gigi D'Agostino gegrölt haben, zeigen, die Gefahr, dass rechte bis rechtsextreme Einstellungen salonfähig werden, ist leider real. Deswegen bleibt es wichtig, sich mit der nationalsozialistischen Geschichte Deutschlands auseinanderzusetzen. Und das betrifft auch den Fußball. 2006, kurz vor der WM im eigenen Land, hatte der Historiker Nils Hafemann seine vom Deutschen Fußballbund in Auftrag gegebene Studie Fußball unterm Hakenkreuz vorgestellt. Dabei ging es um die Rolle des DFB in der NS-Zeit. Jetzt lässt auch der Berliner Fußballverband als erster Landesverband seine Nazi-Vergangenheit untersuchen. Mein Kollege Thomas Jedicke beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und hatte schon 2006 über die DFB-Studie berichtet. Warum dauert die Aufarbeitung eigentlich so lange?
Das braucht sehr viel Zeit, mutmaßlich deswegen, weil anfangs ja noch sehr viele Menschen dabei sind, die selber möglicherweise verstrickt waren und aus Selbstschutz sich zurückziehen und das ablocken. Und die Frage ist dann eben, wann wird Vergangenheit Vergangenheit? Wann ist man bereit, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Das spielt da eine große Rolle. Bei der Studie, die Sie eben angesprochen haben, 2006 vom DFB, da ging es vor allen Dingen darum, eine Organisationsgeschichte abzuliefern, also auf der Ebene darüber zu zeigen, hatte der DFB möglicherweise noch ein anderes Interesse, ein eigenes Interesse, ein wirtschaftliches Interesse oder auch das Interesse als Verband zu überleben. Jetzt bei der neuen Studie, die geleitet wird von dem Historiker Thomas Schneider, hat man einen ganz anderen Fokus gesetzt.
Der Berliner Fußballverband möchte weniger seine eigene Organisationsgeschichte aufarbeiten, sondern den Fokus ganz bewusst richten auch auf den Vereinsfußball, auf die Akteure, sozusagen auf den Fußball, wie er im Alltag verankert war und da dann speziell die Frage bearbeiten, welche Handlungsmöglichkeiten, welche Spielräume hatten die Menschen.
Thomas Schneider sagt also, man muss sich die einzelnen Personen angucken, um daraus Schlüsse ziehen zu können, warum Demokratien kaputt gehen und in totalitäre Systeme abgleiten.
Man muss ja festhalten, besser spät als nie diese Aufarbeitung. Die Studie zum Berliner Fußballverband startet zwar jetzt erst, aber kann man trotzdem schon etwas dazu sagen, was dabei herauskommen könnte?
Ja, ist schwierig, weil nach so langer Zeit sind kaum noch Neuigkeiten zutage zu fördern, weil Zeitzeugen nicht mehr da sind. Klar, die sind tot, die meisten. Die Archive sind nicht gut gepflegt worden von Sportvereinen, das ist auch bekannt. Und zumal in dieser Zeit, was ich vorhin sagte, man versucht das auszublenden. Man sagt da häufig, ja, nach 33 haben 12 dunkle Jahre begonnen und dann ging es normal weiter. Was bleibt, sind eben tatsächlich Gerichtsakten, Satzungen der Vereine, Festschriften. Es gab natürlich sehr viele Mitläufer und jede Menge vorauseilenden Gehorsam. Julian Rieck, ein anderer Historiker, ist auch einer der Autoren der Studie. Der hat zum Beispiel herausgefunden, dass bei Viktoria 89, immerhin deutscher Meister 1908 und 1911, die haben ihren damaligen Präsidenten Otto Kolossa vor die Tür gesetzt. Der war Reichstagsabgeordneter bis 1932, gehörte der deutschen Staatspartei an. Eine linksliberale Partei, die von den Nazis verboten wurde. Und dann ist nicht ganz klar, ist Kolossa gegangen, um Schaden vom Verein abzuwenden oder hat man ihn tatsächlich rausgeschmissen? Ein weiterer Verein, den Julian Rieck untersucht hat, ist Germania 88, Deutschlands ältester noch existierender Fußballverein. Die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben behauptet, sie hätten in ihrer Satzung den Aria-Paragraphen gehabt, den die Nazis im April 33 eingeführt hatten, um das öffentliche Leben judenfrei zu halten. Julian Rieck hat die Akten studiert, die relativ vollständig erhalten sind von Germania 88 und hat nichts dergleichen gefunden.
Und das zeigt vielleicht auch, dass natürlich der Fußball auch gerade in den 20er, 30er Jahren natürlich noch expliziter politisch war. Und man ist in den Verein gegangen, dessen Weltanschauung einem näher war. Also Arbeitersport, konfessioneller Sport oder eben bürgerlicher Sport. Und vielleicht sind bei deutschen Juden klar, dass die bei Germania 88 nichts zu suchen haben. Um das abschließend klären zu können, muss ich aber mit Sicherheit noch tiefer graben, um da keine falschen Vorwürfe zu erheben.
Der Historiker Julian Rieck, auch an der Studie beteiligt, der will mindestens noch zwei Vereine untersuchen. Einer ist Oase, relativ wenig bekannt, und Hansa 07, Arbeitersport, den Verein gibt's immer noch in Kreuzberg.
Wann ist denn mit konkreten Ergebnissen zu rechnen?
Ja, frühestens Ende des Jahres, diese Fachtagung an der Technischen Universität, die war jetzt Gelegenheit, ein Zwischenfazit zu ziehen. In der Zwischenzeit hat aber der Berliner Fußballverband schon mal eine Erklärung veröffentlicht, in der er sich dazu bekennt, dass den Berliner Vereinen in der Nazizeit Unrecht geschehen ist, immerhin. Er will der NS-Opfer gedenken, an die Verbrechen erinnern und dafür sorgen, dass dergleichen nie wieder passiert. Derwisch Hisaci, der war auch auf der Tagung, er ist Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIGA, und er ist außerdem gläubiger Moslem und er spielt für den jüdischen Club TuS Maccabi. Hisaci sagt, es ist gut, dass es solche Erklärungen gibt und auch wichtig, aber er zum Beispiel, er wusste davon gar nichts, obwohl er jedes Wochenende in Berlin auf den Plätzen unterwegs ist und die Fußballlandschaft natürlich deswegen gut kennt. Und ihm kommt das jetzt ein bisschen so vor, als ob die Funktionäre mit solchen Aktionen, mit solchen Gedenktafeln ihr Gewissen beruhigen wollen, dass sie innerlich sozusagen Haken setzen können. Sie haben genug getan. Und Hisaci erlebt aber derweil auf den Plätzen Szenen, die sind eigentlich unglaublich. Er erzählt von 11-jährigen Spielern aus einem bürgerlichen Verein, die den Hitlergruß zeigen auf diesen Plätzen. Der wird ihnen gezeigt von Erwachsenen an der Seitenlinie. Und das ist eigentlich unglaublich.
Es ist der Alltag, der sich gerade verändert, weil sich Dinge normalisieren, die nicht normal sind. Keiner sagt, schmeiß dich dazwischen. Aber rufe von außen und sag Stopp oder nimm dein Telefon in die Hand, was du auch sonst nie aus der Hand abgibst, und ruf die Polizei. Es gibt unterschiedlichste Wege, Mut zu zeigen, Sichtbarkeit zu zeigen, dazwischen zu gehen. Aber zu sagen, nee, ich habe damit gar nichts am Hut, das ist eine Form von Gleichgültigkeit, die Demokratien zersetzt.
Der Fußballer Derwisch Hisaci, der übrigens in einem früheren Leben auch mal Geschichtslehrer war, sagt an der Stelle, dass eben Zivilcourage wichtig ist, aber eben nicht ohne Risiko zu haben ist. Und das muss jeder für sich selber eben entscheiden.